zu Jesus. Und eigentlich haben wir gar keine Probleme mehr in der geistlichen Welt, weil Jesus überwunden hat und gesiegt hat. Wir geben ihm die Ehre, Jesus. Jesus, ich gebe dir auch die Ehre jetzt mit der Botschaft. Wir wollen deine Wahrheit erkennen, mehr und mehr. Und dein Wort ist die Wahrheit. Dein Heiliger Geist ist der, der uns die Wahrheit erklärt und uns in alle Wahrheit führt. Und ich bitte dich jetzt, dass du mich darin leitest, dass nicht ich rede, sondern der Geist durch mich von deinem Thron. Und ich bitte dich auch, dass du jetzt alle Ohren ganz weit aufmachst und uns auf Empfang stellst. Dass alles, was ablenkt, jetzt gebunden ist, Jesus, durch dein Blut. Und hier ein Raum ist deiner Gegenwart. Amen. Amen. Ich möchte heute... Stimmt. Ich mache es wie Harald, ich erniedrige mich jetzt. Übrigens, da wollte ich noch was zu sagen, was Harald heute Morgen gesagt hat. Ne? Versteht das nicht falsch, Gott straft uns nicht, sondern ich sehe das eher so, dass Gott offenbart, was in unserem Herzen los ist, um uns auszurichten und zu korrigieren. Ne? Also wir haben einen Gott, der uns liebt und der keinen Spaß daran hat, uns zu bestrafen. Das möchte ich, dass ihr das so versteht. Ich möchte heute Morgen mal ein bisschen anders mit euch die Botschaft teilen. Und ich hoffe, ihr habt alle eure Bibeln mit oder auf dem Smartphone, Bible-App. Ja, in Farsi habt ihr Bibel? Ja? Ansonsten da vorne liegen noch welche. Und ihr könnt schon mal suchen in der Bibel. Der erste Petrusbrief, Kapitel 4, wollen wir heute zusammen durchgehen. Damit ihr das in eurer Sprache lesen könnt. Und es geht darum, für Gott leben, heißt das Kapitel. Ich habe mir hier noch einen Notizzettel gemacht. Man könnte auch sagen, bist du ein Scheinchrist oder ein Herzchrist? Habe ich mir jetzt so ausgedacht, die Worte, das habe ich nirgends gefunden. Ein Scheinchrist ist jemand, der zum Beispiel einen Taufschein hat. Könnt ihr zuhören? Ja? Jemand, der einen Taufschein hat, da steht drauf, auf Christus getauft. Aber das ist alles. Das nenne ich Scheinchrist. Und ein Herzchrist ist jemand, egal ob getauft oder nicht, aber wo im Herzen Jesus wohnt. Und um diesen Christen möchte ich heute, darum geht es mir heute, darüber zu reden. So, und wir lesen einfach mal Vers für Vers. Ich glaube, das Farsi ist hier falsch, ne? Müsst ihr in eurer Bibel lesen, ne? Vergesst das mal. So, da Christus also körperlich gelitten hat, sollt auch ihr euch diese Haltung zum Vorbild nehmen und ebenfalls bereit sein zu leiden. Denn wenn ihr bereit seid, für Christus zu leiden, habt ihr euch gegen die Sünde entschieden. So. 1. Petrus, Kapitel 4. Also was ist in diesem Vers zu bemerken? Was ist hier wichtig? Also eins finde ich, als allererstes ist es klar, Jesus hat es sehr viel gekostet, uns zu erretten. Sehr viel. Alles. Sein ganzes Leben. Seine Herrlichkeit als Gott im Himmel. Es war kein kleines Opfer, sondern das größte Opfer in der Weltgeschichte. Und das hat er gemacht, um dich zu retten, um dich ein Kind Gottes nennen zu können, damit du die Ewigkeit beim Vater im Himmel verbringst. Also mach deine Rettung nicht klein. Halte die Augen auf und beobachte das. Sei mutig und guck mal auf das Leiden. Ich weiß nicht, ob einige von euch den Film Die Passion kennen. Der war vor vielleicht ungefähr 10 Jahren oder 12 Jahren ein Kinofilm, Die Passion Christi. Und ich glaube sogar, dass das egal ist, wenn man das in Deutsch nicht versteht, weil ich glaube, da wird gar nicht viel gesprochen. Das ist ein Film, der nicht das Leben von Jesus zeigt, sondern nur seine Passion, seinen Leidensweg über eine ganze Kinofilmlänge. Und ich muss sagen, der Film ist brutal, der Film ist absolut brutal. auch nicht mit Kindern bitte reingehen. Aber der Film hat in meinem Herzen viel bewegt. Das habe ich ein Stück weit, und ich kann nur sagen, ein Stück weit begreifen können, was Jesus auf sich genommen hat für mich. Deswegen möchte ich euch empfehlen, holt euch den Film. Ich glaube, den gibt es bestimmt als DVD oder vielleicht kann man auch auf YouTube gucken. Guckt euch das mal an. Das hat Jesus für dich gemacht, für jeden Einzelnen, für uns. Es hat ihn alles gekostet. Sein Opfer ist nicht klein, nicht gering zu schätzen. Und es steht in dem Vers, wir sollen bereit sein, für Christus zu leiden. Wenn wir bereit sind, für Christus zu leiden, habt ihr euch gegen die Sünde entschieden. Also wenn man sich zum Beispiel diesen Film angeguckt hat oder es sich einfach mal so klar macht, dann kann man sich besser entscheiden, bereit zu sein, für Jesus auch zu leiden und eine Grundsatzentscheidung zu treffen. Und sehr interessant finde ich hier am Ende, dass das zusammen einhergeht. Wenn wir uns entscheiden, für Jesus zu leiden, entscheiden wir uns auch gegen die Sünde. Weil das ist ja erstmal nicht direkt im Zusammenhang. Aber wenn man uns gegen die Sünde entscheidet, kann das auch einiges an Leiden für uns kosten. Darum ist das schon gut, sich heute zu entscheiden, leidensbereit zu sein, auch wenn du im Moment nicht dafür leiden musst. Das bedeutet nämlich, dass wir wach sind, damit rechnen, dass es nicht immer so einfach sein wird und dass uns Glaube und Nachfolge Christi, Herzchrist zu sein, nicht nur Scheinchrist zu sein, etwas kostet. Und wir entscheiden uns automatisch gegen die Sünde, wenn wir uns fürs Leiden entscheiden. Da komme ich später nochmal drauf. Ich möchte übrigens betonen, dass ich zuerst heute Morgen zu mir selber spreche und zu meinem Herzen. Weil in der Vorbereitung dieser Predigt sind mir ganz viele Aspekte durch den Kopf gegangen. Und eigentlich habe ich auch mein eigenes Leben geguckt und habe immer diese Bibelstelle mit dem, was ich in meinem Leben sehe, verglichen. Und wir sind alle auf dem Weg. Also lasst uns mal gemeinsam durch diese Passagen hier gehen. Vers 2. Kannst du ein bisschen hochmachen? Ich lese es aus der Bibel. Und den Rest eures Lebens werdet ihr nicht mehr mit euren selbstsüchtigen Leidenschaften vergeuden, sondern darauf bedacht sein, den Willen Gottes zu tun. Was bedeutet das? Wenn wir mit Jesus in unserem Herzen leben, werden wir anders werden, als wir das vorher waren, als Jesus noch nicht in unserem Herzen drin war, als wir vielleicht schon von ihm wussten, aber uns noch nicht entschieden haben, ihm zu folgen. Wir werden verändert. Und sehr interessant finde ich hier diese Beschreibung mit den selbstsüchtigen Leidenschaften, mit denen wir vor unser Leben vergeudet haben, das heißt verschwendet eigentlich, falsch investiert haben. Was sind selbstsüchtige Leidenschaften? Es kann alles Mögliche sein. Es kann zum Beispiel Fernsehgucken sein, Computerspiele, im Prinzip alles, wo ich mich um mich selbst drehe oder mich um meine eigenen Bedürfnisse drehe und kümmere, wo ich die an erste Stelle setze. Lass uns mal überlegen, womit wir, du und ich, jeder individuell, einen Großteil seiner Freizeit verbringt. Dann haben wir das schon raus, was unsere Leidenschaften sind. Was kann das noch sein, selbstsüchtige Leidenschaften? Das kann auch sein, Freundschaften mit Menschen, die uns nicht gut tun, beziehungsweise deren Gemeinschaft Gott nicht für uns möchte, weil sie uns vom Weg abbringen, weil sie uns vielleicht falsch beraten. Es kann auch sein, falsche Abhängigkeiten. Zum Beispiel, wenn man denkt, jemand braucht mich, das ist ja erstmal was Gutes, wir wollen ja dienen, wir wollen ja auch für andere Menschen da sein, aber auch da kann man in eine falsche Abhängigkeit kommen. Zum Beispiel, ja, man nennt das Co-Abhängigkeit. Da ist jemand, der ist schwach und du hilfst dem, nicht nur weil der Hilfe braucht, sondern weil du dich dann besser fühlst, weil dir das gut tut und das Gefühl gibt, du hast was Gutes getan. Oder was ich auch schon festgestellt habe oder beobachtet habe, wir haben ja alle so unsere Schwierigkeiten, unsere Probleme, wo wir, ja, so wie Harald heute Morgen sagte, ne, so Dinge, die einem irgendwie immer wieder passieren, wo man einfach nicht so gut ist. Und jetzt kann das zum Beispiel sein, du suchst dir jemanden, der auf dem Punkt noch schwächer ist als du und bist mit dem viel zusammen, weil dann fühlst du dich besser. Wisst ihr, was ich meine? Ne? Jemand, der irgendwas nicht gut, noch weniger gut kann als ich, da bin ich besser als der. Das heißt, das tut meinem eigenen Ego gut. Das ist auch eine falsche Abhängigkeit oder eine ungesunde Beziehung, eine Co-Abhängigkeit. Was sind noch unsere selbstsüchtigen Leidenschaften? Jede Form von Faulheit, Schlafen zum Beispiel über die Maßen, nachts zu schlafen, 8 Stunden, die der Körper braucht, das ist ein Grundbedürfnis, aber es gibt Leute, die sind so faul, die liegen den ganzen Tag im Bett oder den halben Tag. Nichts tun wollen, nicht mitarbeiten wollen, überhaupt nicht arbeiten wollen. Also jede Art von Faulheit, wo man sich gehen lässt, das sind auch selbstsüchtige Leidenschaften. Dann habe ich mir aufgeschrieben, Essen, wenn es zum Fressen wird. Das ist das Gleiche, ne, wie mit dem Schlafen. Essen ist super, brauchen wir 3-mal am Tag oder mit Zwischenmahlzeiten kann es auch mehr sein. Aber wenn das Essen alles ist, was mir wichtig ist im Leben, dann ist das eine selbstsüchtige Leidenschaft. Und es gibt wirklich Leute, die sind esssüchtig. Also die essen unkontrolliert. Dann habe ich mir notiert, Alkohol und andere Abhängigkeiten. Also Abhängigkeiten ist alles, wovon wir abhängen, wovon irgendwas abhängt in unserem Leben, dass es uns besser geht. Und wenn wir davon abhängig sind, sind wir nicht frei. Das merken wir daran, wenn wir nicht frei in der Lage sind, es sein zu lassen. Ich rede jetzt nicht davon, dass wir uns nichts gönnen dürfen, aber wenn wir nicht frei sind, selber zu entscheiden, brauche ich das jetzt oder kann ich es lassen, dann sind wir abhängig. Das hat auch viel mit Selbstdisziplin zu tun. Wir können Selbstdisziplin trainieren und es ist ganz wichtig, dass wir als Christen Selbstdisziplin lernen und uns zu disziplinieren. Ja? Wir sprechen mal nachher darüber, Petra, ne? Weil das ist sehr komplex, das wäre jetzt ein eigenes Thema. Also für die Aufnahme, die Frage war, wenn man von Medikamenten abhängig ist. Das, ja, ich rede das privat. So, lass uns den 3. Vers lesen. Ihr habt euch in der Vergangenheit genug an dem beteiligt, woran ungläubige Menschen ihre Freude haben. An Maßlosigkeiten, zügellosen Leidenschaften, Trunkenheiten, ausschweifenden Festen, Trinkgelagen und Götzenanbetung. Also in der Vergangenheit haben wir uns genug daran beteiligt, was die ungläubigen Menschen zur Freude haben. Jede Form von Maßlosigkeit, das ist ja im Grunde, was ich vorhin schon angeführt habe. Zügellose Leidenschaften, Trunkenheiten, ausschweifende Feste, Trinkgelage, sich besaufen und Götzenanbetung. Also hier machen wir im Grunde einen Rückblick, wie wir als Menschen ohne Gott gelebt haben und gelebt haben, als wir noch nicht zu Jesus gehört haben. Ja, ich würde sagen, diese Menschen, die haben einfach alles mitgemacht, was es so gab, was so mitzunehmen gibt, sich daran beteiligt, an den Dingen, wo ungläubige Menschen Freude haben. Das ist ja auch so ein System dieser Welt. Nimm mit, was du kriegen kannst, hab Spaß, lebe einfach drauf los, Hauptsache dir geht's gut. Das ist so, ja, diese Haltung, die dahinter steht. Und eigentlich versteht sich das von selbst, dass das jetzt nicht mehr zu uns gehört. Aber was bedeutet das praktisch? Darf man jetzt gar kein Glas Alkohol mehr trinken oder darf man nicht tanzen oder keine Freude haben? Ich würde mal so sagen, es bedeutet, dass wir nicht primär an jedem Wochenende auf jeder Party dabei sind, auf den Tischen tanzen, die Nacht zum Tag machen und dann sonntags morgens natürlich nicht aus dem Bett kommen und nicht zum Gottesdienst schaffen. Aber wenn ihr eingeladen seid, dann geht, feiern. Ne? Also wir sind nicht, das heißt ja, wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Das heißt, wenn ihr eingeladen seid, weil jemand eine Hochzeit oder ein Fest gibt, dann sind wir nicht religiös und fromm und sagen, ja, wir gehen nicht, weil wir Christen sind, weil damit würden wir uns komisch machen vor den Menschen. Aber das ist nicht unser Hauptvergnügen am Wochenende, dass wir von Schützenfest zu Karnevalsparty zu, weiß ich nicht, was es alles so gibt, Kirmes, also dass das nicht einfach das Ding ist, was uns bestimmt. Und ich weiß, es gibt viele Menschen, die leben wirklich fürs Wochenende, für ihr Wochenendvergnügen. Die arbeiten unter der Woche und zählen schon Montag, wann ist wieder Freitagabend und wann geht es wieder weiter mit den Partys. Ne? Das ist nicht mehr unsere Gesinnung, das meint das. Und ja, wir machen generell nicht alles mit, was man in der Welt so machen kann, sondern wir müssen das checken, ob das zu uns passt, ob das zu Jesus passt, der in uns lebt. Wir fragen den Heiligen Geist, ob er sich wohlfühlt, wenn wir das mitmachen. Das ist eigentlich ein ganz gutes Barometer. Der Heilige Geist, der lebt in uns. Und wenn der Heilige Geist zieht sich zurück, wenn wir unterwegs sind in Bereichen, wo er nicht mitgehen will. Das heißt, du merkst das, du bist auch mal abgeschnitten von Gott, du fühlst dich nicht mehr so verbunden. Dann ist Zeit, Dinge zu ändern, wenn wir das merken. Also frag den Heiligen Geist, ob er gerne mit dir da sein möchte. Weil es kann auch sein, dass du dann Auftrag hast für eine Person, dann musst du natürlich hingehen. Dann ein weiterer Punkt, Sexualität. Sexualität ist von Gott, ist ein Geschenk für uns, aber es gehört ausschließlich in die Ehe. Das heißt, alles, was in irgendeinem Bereich mit Sexualität zu tun hat, was außerhalb der Ehe ist, gehört nicht zum Leben mit Jesus. Da fühlt sich der Heilige Geist nicht wohl. Und ihr wisst selber wahrscheinlich ganz genau, welche Bereiche das sind. Da gehört nicht nur Pornografie zu, aber auch, aber eben alles, was in irgendeiner Weise mit der Sexualität zu tun hat und was außerhalb der Ehe stattfindet. Ja. Und das Letzte, was da steht, ist Götzenanbetung. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, ich bete ja keinen Götzen an. Ihr? Auch nicht, ne? Also unter dem Bild Götzenanbetung habe ich jetzt so an so einen Hindu-Tempel vielleicht gedacht oder irgendwas anderes, wo man einen heiligen Stein anbetet. Aber es gibt noch andere Art von Götzenanbetung. Ich habe mal so eine Definition dazu gemacht. Alles, was sehr viel Raum in deinem Leben einnimmt, ist ein Götze. Und wenn du dich damit beschäftigst, also sehr viel, wenn das so viel Raum in deinem Leben einnimmt, dass du dich überwiegend damit beschäftigst, dann ist das wie anbeten, weil du das zum Wichtigsten in deinem Leben machst. Also nach meiner Definition, die ich euch gerade gesagt habe, wäre ein möglicher Götze, zum Beispiel Geldgier, Geiz, oder das Streben nach Macht und Ansehen, dass man will, dass man immer, dass alle gut über einen denken. Extreme Sparsamkeit. Zum Beispiel, wenn man seine Zeit damit verbringt, jedem Angebot hinterher zu jagen. Dingen hinterher zu jagen, die nichts mit Jesus zu tun haben. Das ist ein Götzendienst. Und was auch ein Götzendienst ist, wenn wir uns zu sehr um unsere eigenen Probleme drehen. Weil dann machen wir die Probleme zum Götzen. Aber es gibt ja Probleme. Jeder von uns hat Probleme. Das ist auch nicht damit gemeint, ein Problem zu haben, sondern gemeint ist damit, dass wir das Problem quasi zum Fokus unseres ganzen Denken und Seins machen. Was machen wir, wenn wir Probleme haben? Wo gehen wir denn damit hin? Zum Kreuz. Zu Jesus. Wir sagen, Jesus, wir können das nicht. Wir haben auch keine Idee und keine Möglichkeit. Wir schaffen das nicht, wir wissen nicht, wie es gehen soll, aber du hast keinen Gegner. Es ist keiner stärker als du. Wir geben dir das Problem. Dann haben wir nämlich unseren Gott mit reingenommen in das Problem und nicht das Problem zu unserem Gott gemacht. Okay? Weiter. Vers 4. Eure früheren Freunde sind natürlich überrascht, dass ihr nicht mehr an ihren schlimmen Vergnügungen teilnehmt und reden jetzt schlecht über euch. Habt ihr das schon erlebt? Also ich schon. Also es kann passieren, dass hinter deinem Rücken auf einmal komisch geredet wird. Zum Beispiel, weil du nicht mehr jedes Wochenende auf dem Schützenfest bis nachts um drei dabei bist und an der Bierbude immer in der ersten Reihe stehst. Macht da gar keinen Spaß mehr mit dir. Dir ist ja nichts mehr los. Oder andere reden vielleicht, brauchst den gar nicht mehr einladen. Der feiert sowieso nicht mit, der kommt nicht oder der redet immer nur von seiner Bibel. Das ist übles Nachreden von Leuten, die uns eigentlich wichtig sind. Und das tut weh im Herzen. Und es macht auch nicht vor der Familie Halt. Wenn du der Einzige in der Familie bist, der Jesus nachfolgt, dann hast du da ganz viel Widerstand. Aber damit trainieren wir, auszuhalten für Jesus und zu leiden, nicht gleich einzuknicken. Was wir ganz am Anfang gesagt haben, Jesus hat den höchsten Preis bezahlt und wir wollen ihm was wiedergeben und das anerkennen, indem wir auch bereit sind zu leiden. Also bereit zu leiden ist auch schon da, wenn sich Freunde von dir abwenden, weil du jetzt ein Freund von Jesus geworden bist, weil du nicht mehr jeden Mist mitmachst, weil du vielleicht auch mal sagst, was du darüber denkst. Und das muss uns klar sein, dass das passiert. Wenn wir das noch nicht haben, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder stimmt mit deinem Glauben was nicht, dass du eigentlich gar nicht für die anderen sichtbar bist als Christ. Oder es ist einfach noch nicht passiert, weil du vielleicht gerade am Anfang stehst. Aber dann mach dich darauf gefasst, dass es kommt. Und ja, dass du einfach schon dir diese Stärke aneignest, das auszuhalten. Bereite dich darauf vor, werde stark in Jesus. Mach dir mal heute schon Gedanken darüber, wie du reagieren könntest, wenn sowas kommt. Und wir diskutieren nicht. Also ich habe am Anfang versucht, dann zu diskutieren mit Leuten. Das mache ich nicht mehr. Wir sollen ein Vorbild sein durch das, was wir sind und nicht durch unsere Worte. Und tatsächlich hat sich, als ich frisch im Glauben war und auch sehr feurig, da habe ich mir ganz viele Freunde verdorben damit, also viele Gegner gehabt. Wie ich schon gesagt habe, sogar in der Familie. Das hat selbst bei meinen engsten Verwandten nicht Stopp gemacht. Und bestimmt kennt ihr das auch. Aber es hat sich mit der Zeit, hat sich mein Glaube bei denen bestätigt. Und die haben aufgehört, mich da zu triggern und zu piesacken. Und manchmal ist das jetzt sogar so, wenn die nicht weiter wissen, dann kommen die zu mir, weil sie wissen, ich gebe ihnen eine ehrliche Antwort. Und ich bete für die, wenn jemand Gebet haben möchte. Also es ist einfach gut, dass man weiß, dass das ein Zeichen dafür ist, dass du ein Nachfolger von Jesus bist, dass du nicht falsch bist. Jesus wurde auch angefeindet. Ja, also bereite dich darauf vor, mach dir darüber Gedanken. Und dann gebe ich mal noch was weiter, was ich selber erlebt habe, mit Harald gemeinsam. Das steht in Sprüche 16,7. Wenn die Wege eines Menschen dem Herrn gefallen, so lässt er sogar seine Feinde in Frieden mit ihm leben. Das ist wirklich ein lebendiges Wort in unserem Leben geworden. Das ist eine Zusage aus der Bibel, die Gott uns gegeben hat, in Zeiten, wo wir wirklich in diesen Kämpfen gesteckt haben, mit lieben, netten Menschen, die uns nicht mehr verstanden haben. Und tatsächlich ist das so, weil Gott guckt darauf, wie unsere Wege sind. Sind wir treu in seinen Wegen unterwegs? Dann macht er unsere Feinde zu unseren Freunden, steht in einer Übersetzung hier, in dieser, die ich jetzt vorgelesen habe, lässt er Frieden. Lässt er unsere Feinde Frieden mit uns haben. Und das heißt, die quälen uns dann nicht mehr, ne? Die triggern uns nicht mehr. Aber das braucht manchmal Zeit, weil wenn deine Wege dem Herrn gefallen, heißt das, dass du nicht stehst für den Moment, sondern dass du auf dem Weg bist, in Bewegung bist. Und ein Weg braucht auch immer eine Zeit. Gut. Wollen wir weiterlesen? Verse 5 und 6. Das ist sehr herausfordernd und da kann ich auch nicht zu allem was sagen, aber ich lese es mal vor. Aber vergesst nicht, es geht jetzt um diese Freunde, ne? Die jetzt übel über uns reden. Aber vergesst nicht, dass sie sich eines Tages vor Gott verantworten müssen, vor Gott, der alle Menschen, die Lebenden wie die Toten, richten wird. Deshalb wurde die Botschaft sogar den Verstorbenen gepredigt, damit sie, obwohl ihr Körper mit dem Tod bestraft wurde, trotzdem im Geist ewiges Leben haben. Ich möchte jetzt auf 5 eingehen. Vergesst nicht, dass sich alle Menschen eines Tages vor Gott verantworten müssen. Was ist da unsere Aufgabe? Müssen wir die zurechtweisen und denen das erklären? Nein, das wäre religiös. Und ich glaube, das würde auch Türen zumachen und nicht die Verbindung stärken. Unsere Aufgabe ist, dass wir ihnen die gute Nachricht von Jesus geben, dass es Erlösung gibt, dass es mehr gibt als das Leben im Jetzt und Hier auf der Erde und dass jeder irgendwann dran ist zu sterben. Und dass es wichtig ist, dass man im Leben klärt, wo man die Ewigkeit verbringt. Das ist unsere Aufgabe, Repräsentanten des Reichs Gottes zu sein. Und das kann jeder auf seine eigene Art tun. Es gibt Leute, die haben eine unheimliche Gabe, evangelistisch zu sein. Die finden immer gute Worte, das zu erklären. Ich habe die nicht, diese Gabe. Aber vielleicht will Gott das bei mir auf eine andere Art und Weise tun. Wir können auch durch unser Leben, wie wir sind, wie wir leben, können wir eine Botschaft sein. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Also sei einfach bereit, wo es gefragt ist, ein Zeugnis zu sein von Jesus durch Worten und durch Taten. So, der Vers 7. Das Ende der Welt kommt bald. Seid deshalb besonnen und klar in euren Gebeten. Ja, das ist, was ich gerade schon gesagt habe. Das Leben, was wir heute leben, ist irgendwann zu Ende. Manchmal schneller, als man denkt. Und wir wissen es nicht. Was hat das mit unseren Gebeten zu tun? Stellt euch mal vor, wir wüssten, dass in ganz kurzer, absehbarer Zeit hier Ende im Gelände wäre. Jesus kommt wieder und die Welt vergeht. Wenn wir das wüssten, wir werden es nicht wissen, weil das sagt uns Jesus nicht. Aber stellt euch mal vor, wenn wir das wüssten, würden wir anders beten? Ich glaube, unsere Gebete hätten andere Schwerpunkte. Wir würden nicht mehr so sehr beten, gib dem eine Wohnung, gib dem einen Führerschein, gib dem ein Auto, sondern wir würden für die Menschen beten, dass sie gerettet werden. Wir würden für diese Welt beten, dass Gott Gnade hat mit dieser Welt, dass es vielleicht noch hinauszögert, damit noch mehr Menschen ihn erkennen können. Wenn wir diese Ewigkeitsperspektive haben, beziehungsweise diese das Leben hier ist endgültig Perspektive, beten wir anders, als wenn wir in den Tag hineinleben, als würde es nie ein Ende geben. Oder wenn du wüsstest, dass jemand, der dir am Herzen liegt, bald sterben müsste, würdest du für den auch anders beten. Ne? Wenn wir wissen, dass jemand bald sterben muss, würden wir alles dran setzen, dass der nicht in die Hölle kommt. Und das machen wir als erstes im Gebet und dann, indem wir ihm das sagen. Also unsere Gebete müssen sich um die Dinge mehr drehen, die den Ewigkeitswert haben. Weil alle anderen Dinge, das sind akute Nöte, für die wir auch weiter beten. Aber das hat alles ein Ende, aber die Ewigkeit nicht. So, und jetzt kommen wir zum Wichtigsten, Vers 8. Das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Wenn hier schon steht, dass das Wichtigste ist, dass wir einander beständig lieben. Was heißt das? Wir sind wir und wir lieben einander. Das heißt, wir lieben uns alle, ohne Ausnahme, und zwar beständig. Das heißt, ohne Unterbrechung, immer. Ohne Ausnahme. Es ist keiner ausgeschlossen. Es ist auch immer, jederzeit, mit allem, was wir sind und was wir können. Das heißt, wir heißen ja auch Christus für alle, weil Jesus für alle gekommen ist. Und hier sind auch alle willkommen. Und in meinem Herzen sind auch alle willkommen. Und das soll bei uns allen so sein. Egal, ob einer sauber ist oder schmutzig ist, ob einer Deutsch spricht oder nicht Deutsch spricht und eine andere Sprache spricht, ob jemand studiert hat oder vielleicht nicht mal die Schule geschafft hat, ob jemand wie wir hellhäutig ist oder afrikanische Haut hat, schwarze Haut oder rote oder gelbe, ob jemand viel kann oder wenig kann, viel Geld hat oder wenig Geld hat, in der Welt beliebt ist oder überhaupt nicht beliebt ist, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Wir wollen uns so annehmen, wie jeder hier kommt. Das ist sehr herausfordernd, aber Jesus hat mich auch angenommen, wie ich war. Und nimmt mich auch an mit all meinen Ecken und Kanten, mit all den vielen Dingen, die einfach bei mir nicht gut sind, nimmt er mich an. Und ich bitte euch, dass ihr mich auch so annehmt, wie ich bin, damit ich mich verändern kann. Wir müssen uns nicht verändern unter Druck, sondern durch die Liebe, weil dann fallen die Masken. Da müssen wir gar nicht mehr so tun, als hätten wir was und könnten wir was. Wir sind einfach angenommen. Und mir ist das ganz wichtig, dass in unserer kleinen Gruppe jeder mittendrin ist. Keiner am Rand sitzt, auch wenn jetzt heute zum Beispiel jemand nicht mittendrin sitzt. Aber im Herzen ist jeder mittendrin. Und denkt mal darüber nach, wie wir das wirklich praktisch leben können. Die Menschen in der Welt leben so, wie ich das vorher gesagt habe. Da sind die Studierten mit den Studierten, die Arbeiter mit den Arbeitern, die Ausländer mit den Ausländern, die Nicht-Ausländer mit den Nicht-Ausländern. Das ist die Welt. Aber das ist nicht unsere Welt. Unsere Welt ist die von Jesus. Und Jesus hat alles überwunden und uns vereint. Und er hat auch keinen Unterschied gemacht, einen Reichen oder einen Armen zu retten. Er hat zu dem reichen Mann dasselbe gesagt wie zu dem Armen. Er ist zum Kranken gegangen, er hat gesagt, die Kranken brauchen den Arzt. In unserer Gemeinde soll diese Atmosphäre sein, wo keiner ausgegrenzt wird. Das ist ganz wichtig, weil das ist das Königreich von Jesus, dass jeder geschätzt ist. Ich habe ja schon mal in einer anderen Botschaft gesagt, dass Lieben nicht unbedingt eine emotionale Angelegenheit ist, sondern es ist eine Entscheidung. Mein Herz kann manch einen lieben und manch einen nicht. Das ist normal, so sind wir geschaffen. Es gibt einfach Menschen, die passen besser zu uns als andere. Aber, ich glaube, Harald hat das letzte Mal gesagt, Freunde kann man sich aussuchen, Familie nicht. Sind wir hier die Freunde von Jesus oder sind wir die Familie von Jesus? Familie. Wir sind die Familie. Die Familie haben wir uns nicht ausgesucht, die hat Gott uns gegeben, weil Gott die gut für uns findet und deswegen lieben wir die. Und da müssen wir wirklich wachsen. An dem Punkt sind wir noch nicht gut. Also wir überwinden alles, was uns trennt. Das ist keine Möglichkeit, keine Option, sondern das ist ein Muss für einen Herzenschristen. Bei den Scheinchristen ist es nicht so, aber bei Herzenschristen ist es so. Und dann stand da ja noch in diesem Vers, dass die Liebe viele Sünden zudeckt. Was heißt das denn? Dass die Liebe die Sünden zudeckt. Heißt das, wir können jetzt alle drauf lossündigen und keiner sagt was, wir decken das zu, wir gucken weg? Nee, das heißt es nicht. Also für mich heißt das, mach mir klar, ich, Ela, mache mir klar, wenn ich sehe, dass jemand in irgendeiner Form gerade in Sünde ist, dass ich nichts besser bin, nur an anderer Stelle. Mir passieren auch immer wieder Dinge, wo ich genau weiß, das war jetzt überhaupt nicht richtig und nicht okay vor Jesus. Wie oft habe ich nur einfach solche Gedanken? Ich brauche die noch nicht mal aussprechen. Aber alleine schon, wenn ich denke, wenn ich mich aufrege oder wenn ich Leute in Gedanken in eine Schublade stecke, richte und urteile, wenn ich nicht mit Liebe bin, sondern mit Zorn, dann bin ich ein Sünder. Und wir sind alle Sünder. Keiner von uns ist gerecht vor Gott für das, was er kann und was er ist, sondern einzig und allein das Kreuz ist das. Deswegen musste Jesus kommen auf die Erde und am Kreuz bezahlen, weil es von uns keiner gebacken bekommen hätte. Das heißt, die Liebe deckt viele Sünden zu. Sei gnädig mit deinen Geschwistern. Trotzdem darf man auch mal was ansprechen, wenn was nicht richtig läuft. Aber da muss eine Atmosphäre sein, wo du Mandat hast, was zu sagen. Also wir sollen nicht religiös in das Leben von anderen reinsprechen, sondern erstmal die Beziehung haben, miteinander in einer vertrauensvollen Atmosphäre sein. Dann kann man auch mal was sagen. So, also es heißt vergeben und loslassen, Gott lassen. Maria Prean sagt Lola Gola, loslassen, Gott lassen. Also vergebt einander, lasst das los, seht die Menschen als die Geliebten, von Gott Geliebten an und nicht als die Sünder. Gott weiß genau, dass wir Sünder sind, aber er guckt uns durch Jesus an und er guckt nicht auf die Sünde, sondern er guckt auf den Menschen, den Jesus liebt und errettet hat. Gott hasst Sünde. Und wir auch. Aber wir sind einfach nicht in der Lage, ein sündenfreies Leben zu führen. Deswegen deckt auch die Liebe die Sünden des Nächsten zu. Haben wir noch Zeit? Vers 9? Ich mach mal ein bisschen schneller. Vers 9. Teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen, die essen und einen Platz zum Schlafen brauchen. Gastfreundschaft für alle, die Gastfreundschaft brauchen. Nicht nur für die, die wir eingeladen haben, weil wir die besonders mögen. Wenn jemand kein Zuhause hat, dann dürfen wir, wir haben ein Zuhause, dürfen wir damit dienen, dürfen wir sie einladen. Und es steht sogar an einer Stelle in der Bibel, dass manche schon Engel beherbergt haben, ohne es zu wissen. Wir haben auch schon Engel beherbergt. Wir machen das immer mal wieder, wenn sich die Gelegenheit gibt, auch unbekannte Leute bei uns zu beherbergen. Und das ist immer ein Riesenspaß, muss ich euch sagen. Es ist immer ein Abenteuer, weil man nicht weiß, was kommt. Aber wir sind jedes Mal gesegnet gewesen. Und natürlich, damit gibt man viel von sich preis, wenn man fremde Leute in sein Haus reinlässt, in seine Wohnung reinlässt, weil die sehen, wie du lebst. Die sehen, was du hast oder was dir fehlt, wie aufgeräumt oder auch nicht aufgeräumt dein Zuhause ist. Damit sind wir transparent. Wir lassen fremde Menschen in unsere Privatsphäre reingucken. Aber hier steht's, das ist eigentlich unsere Aufgabe. Und es ist immer bereichernd gewesen, weil du kannst Menschen kennenlernen, näher kennenlernen. Es ist was ganz anderes, ob wir die auf der Straße treffen und 10 Minuten mit sprechen oder ob Leute vielleicht wirklich mal ein ganzes Wochenende oder eine ganze Woche mit uns den Alltag teilen und mit uns unter einem Dach sind. Naja, und Gastfreundschaft versteht sich von selber, ne? Ladet einfach mal andere Leute ein, als die, die ihr immer einladet. Und macht mal Erfahrungen damit. Ich verspreche euch, es wird euch bereichern. Weil wir lernen uns dadurch viel besser kennen. Also die, die es nötig haben, denen soll man mit dem, was wir haben, mit unserer Gastfreundschaft und mit Schlafgelegenheiten dienen. So, in Vers 10. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie, diese Gaben, gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Also, die Gaben, die wir haben, sind zum Dienen und zum Benutzen da, nicht zum Verwahren. Es muss zum Sehen kommen, es muss gesehen werden. Also wir haben eigentlich keine Wahl mit unseren Gaben. Wir müssen auch nicht fragen, wann sollen wir die Gabe einsetzen. Wer die Gabe hat, zum Beispiel Hauswirtschaft gut zu können, kochen, backen, putzen, der setzt die einfach ein und macht das. Backt einen Kuchen, bringt den sonntags morgens mit, lädt Leute ein. Putzen, die Gabe haben wir eigentlich alle. Deswegen könnte die Gemeindeputzliste auch noch ein bisschen mehr wachsen und größer werden. Da möchte ich euch alle einladen, die ihr noch nicht dabei seid. Setzt eure praktische Gabe ein, damit das Haus Gottes hier Woche für Woche blitzt und blinkt und auch die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Macht im Kaffeeteam mit, räumt nachher mit ab, setzt alle Gaben, die ihr habt, ein. Wer musikalisch ist, kann Gott die Ehre geben und anbeten. Geistliche Gaben sowieso, wenn wir prophetische Gaben haben, dienen wir einander, indem wir uns ermutigen und gute Dinge zusagen, die wir von Gott vorher gehört haben. Wir beten füreinander, wir dienen einander. Das heißt, dass die Gaben sichtbar werden. Gottes Vielfalt und seine Gnade wird dadurch sichtbar, dass wir mit unseren Gaben großzügig umgehen und alle daran teilhaben lassen. So, ich komme zum Ende. Vers 11. Wenn jemand redet, dann redet er so, als würde Gott selbst durch ihn sprechen. Wenn sich jemand für andere einsetzt, dann setzt er sich mit all der Kraft und Energie ein, die Gott ihm gibt. Dann wird Gott in allem durch Jesus Christus verherrlicht werden. Alle Ehre und Macht gehören für immer und ewig ihm. Amen. Das ist Vers 10, 11. Wir sollen reden, wie Jesus sprechen würde. Also achte auf deine Worte. Wir haben Verantwortung mit unserem Mund. Manchmal ist es besser, man sagt was nicht. Und überlegt nochmal drüber nach. Sätze, die gesprochen wurden, die können wir nicht wieder zurückholen. Das ist manchmal schlimmer als Taten, weil Worte können noch viel größere Wunden verursachen, als vielleicht mal, wenn die Hand ausgerutscht ist oder andere Dinge passiert sind. Also wir sollen sehr weise sein, wie wir mit unserem Mund umgehen, mit unseren Worten umgehen. Es ist manchmal wirklich besser, nichts zu sagen, als was Falsches zu sagen. Und trotzdem möchte ich euch ermutigen, sprecht miteinander, redet miteinander. Ein Pastor hat mal gesagt, begrüßt euch mal alle heute Morgen miteinander und sprecht euch was zu. Und wenn dir nichts einfällt für den anderen, dann sei einfach freundlich. Das können wir alle, ne? Freundlich sagen, sein. Die Augen gucken heißt das, wenn wir guten Tag sagen. Ich kann es überhaupt nicht haben, wenn mich jemand begrüßt und guckt auf meine Füße. Man muss auch nicht unbedingt die Hand geben. Also mir müsst ihr nicht unbedingt die Hand geben. Aber wenn ich merke, ihr begegnet mir in irgendeiner Form, wie ihr das tut, dann ist das für mich eine Begegnung. Es ist echter, jemanden anzulächeln oder mit den Augen wahrzunehmen, als noch das schönste Wort zu sagen, wenn der Körper nicht dazu passt. Ihr wisst, was ich meine. Das soll unser Reden sein. So, machen wir mal den Sack zu. Wenn wir dies alles, was hier im 4. Kapitel steht, beherzigen und berücksichtigen, dann wird Gott in allem durch Jesus Christus, der in uns lebt, verherrlicht. Und das ist das Ziel, das ist, was wir wollen. Das ist ein Herzenschrist, dass Jesus sichtbar wird in uns. Alle Ehre und Macht gehören immer und ewig Jesus. Also alle Ehre, nicht all unsere Leistung, sondern die Ehre gehört immer Jesus. Weil alles, was wir haben und was wir können und was wir einbringen können, ist Gnade. Amen.
Halleluja, lass uns mal alle aufstehen und den Abschluss machen. Ja. Paulus sagt uns dazu, liebe Freunde, ihr seid unsere lieben Freunde, freut euch und ärgert, und ändert euer Verhalten, freut euch und ändert euer Verhalten, ermutigt einander, diese Dinge zu tun, die wir gerade gehört haben. Haltet fest zusammen und habt Frieden untereinander. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt einander in Liebe. Und ich wünsche euch die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen. So geht